Leute, ihr könnt in das erstklassigste Restaurant aller Zeiten gehen oder ins beste Kino, in den besten Freizeitpark überhaupt. Mhm. Das hat alles keinen Wert mehr.
Wenn du nicht dabei bist.
Absolut, das auch. Und
CSB-Liebe.
Jetzt hast du mir ein bisschen kaputt gemacht. Warum bist du so nett, Marius? Ich finde das nicht gut. Nein, das hat alles keinen Wert, wenn die Toiletten nicht gut sind.
Oh. Also, ja, du hast recht.
Ja, also ich bin ein Mensch. Jetzt droppe ich etwas, was
du
vielleicht ein bisschen.
Ich bin keine Maschine. Sorry. Du gesagt, du bist ein Mensch.
Ja. Ich liebe es.
Okay, also.
Mir wird ja alles kaputt gemacht.
Lenny, große Muskeln, kleine Blase. Hör ich raus.
Das ist der Untertitel für sein Biopic. Lenny Leggings, ja, große Lenny Muskeln, Leggings, kleine Blase.
Da sehe ich mich. Also ich habe wirklich eine kleine Blase, das auch. Aber ich gehe auch in Restaurants auf die Toilette, selbst wenn ich nicht muss. Weil ich
möchte, Hände waschen.
Ne, so. Ja, das auch. Aber
hoffentlich. Du willst die volle Erfahrung.
Ich möchte die volle Erfahrung. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein Restaurant hast, was so super ästhetisch aussieht.
Ja.
Und dann sind die Toiletten einfach so super bland und so
eine richtig. Schultoilette.
Genau. Mhm. Und ich finde, da geht mehr. Ich finde, da muss auch designtechnisch in den Toiletten was geschehen.
Stimmt.
Ja.
Es gibt krasse Toiletten in Bonn. Gibt es ein Café, wo was berühmt ist wegen seiner Toilette, weil das so cool ist. Oh. Weil es ist das ist so ein geheimer Gang, wo du hinter so einer Buchwand das öffnen kannst. Und dann
jetzt schon eine 10 von 10 Toilette.
Voll. Und dann, das ist im Café Camus, das ist jetzt keine Werbung, aber das ist so mega, weil du gehst dann da durch und dann ist die Toilette auch so richtig so mittelalterlich und so. Aber es ist kein Loch im Boden, sondern das ist schon eine richtige Toilette. Aber sie sieht sehr schön und verwunschen aus.
Okay, sehr schön. Also keine Latrine, die man da...
Ich war mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, aber es war auf jeden Fall so eine Bar oder sowas, eine Cocktailbar. Relativ weit oben, ich weiß nicht, ob es Rooftop war. Mhm. Und dann konntest du so aufs Klo gehen und das waren halt bodentiefe Fenster und du hast quasi... Während du dein Geschäft erledigt hast, konntest du so über die Stadt schauen.
Oh, perfekt. Okay, oh mein Gott. Aber ich finde, es gibt so ganz viele Faktoren, die damit einspielen. Also ich gebe auch jeder Toilette dann immer noch so eine Wertung von auf einer Skala von 1 bis 10. Es gibt
bei
so
Google.
Ja.
Google-Bewertung.
Ist doch ganz unangenehm, wenn du gerade isst und Lenny erzählt die ganze Zeit, wie sie auf der Toilette war.
Ja, stimmt. So. Wir lassen uns nicht über den Inhalt reden.
Genau. Nein,
Toilette, sondern über das Design.
Es gibt Hygiene, es gibt das Design, es gibt noch die Ausstattung. Und zum Beispiel, ich finde es auch ganz, ganz schlimm, wenn du Freizeitparks hast und den so Themenwelten hast und die Toiletten sind Themenwelten gestaltet. Ich finde, es gibt nichts Furchtbares. Und wenn wir auch mal hier bei Cinema Strikes Back sind, ich würde unseren Toiletten eine 7 von 10 geben. Es kann auch mal eine 6 von 10 sein, je nachdem, wer da vorher aus dem Team drauf war. Dann rutscht es manchmal auf eine 5 oder 5 von 10 runter.
Okay.
Muss man halt auch mal sagen. Aber
also, ich finde unsere Seife, jetzt können wir endlich mal drüber reden.
Ah, die Seife.
Ich finde,
die riecht mir gut.
Ja, das ist doch Jonas Seife, oder?
Jonas ist der Seifenbeauftragte, der hat dafür gesorgt, der hat gesagt, er will nur diese eine bestimmte hier haben und er hat gut gewählt.
Er hat eine gute Wahl getroffen. Aber ich weiß noch, in der ersten Woche, als ich angefangen habe, glaube ich, da gab es einen Unfall auf der Toilette. Wollte mir die Hände waschen und dann in diesem Behältnis, das ist halt einfach, also das,
Spender,
genau, der Spender, der ist zu krass, weißt du, der Spender, der spritzt einen halt so voll und ich weiß noch, dass ich dann hier zu einer Aufnahme musste und ich hatte da halt einfach Seife auf meinem T-Shirt. Und deswegen, also
minus aber war der Podcast Punkt, immerhin?
Es war ein Podcast, glaube ich.
Gut. Ja. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage und zwar Hände abtrocknen. Welche Art? Ich meine, wir haben ja, es gibt ja, wenn wir richtig Luxus sind, dann gibt es Handtücher, richtige, die wirft man dann in den Wäschekorb.
Oh, das ist,
dann
das gibt ist es wirklich
Papier,
ponös.
Dann gibt es diese komischen Endlosspender und es gibt natürlich diese Airblades, diese Dinger, wo du...
Airblades. Ich weiß, es ist richtig scheiße jetzt und es ist auf jeden Fall nicht nachhaltig.
Auch,
so.
Die sind aber auch kacke, weil die spreaden die ganzen Bakterien durch die Gegend und
ja,
sowas.
Ja, das habe ich auch mal gehört. Also ich bin schon Team Papier. Klar, also Handtücher würde ich natürlich auch benutzen, aber ich weiß nicht, wie... Das ist natürlich auch, wenn du dann einmal ein Handtuch benutzt und das dann wieder wegwirfst. Ja, dann ist das natürlich
aber ich glaube,
so
hygienetechnisch ist am besten, weil dieses Papier, gerade wenn es so Recyclepapier ist, also Recyclepapier ist gut, aber das ist schon sehr rau für die Hände, ne?
Ich finde, es geht auch schon mal klar.
Ja. Aber Experten haben immer eine kleine Handcreme in der Tasche.
Das stimmt. Du ziehst die dann immer so, ja.
Hä? Immer so einen kleinen Gürtel.
Aber auch fies, wenn diese Spender sind, wo diese einzeln gefalteten Papiere drin sind und du ziehst was raus und auf einmal hast du den ganzen Block Papier in der Hand.
Oh ja, das ist auch ganz schlimm. Und was mich seit Jahren aufregt, Leute, die so Diese hier Bewegungs-, also wo du einfach nur deine Hand und eine Seife rauskommt. Ja, ja. Weil ganz ehrlich, es bringt nichts, wenn du einen Seifenspender hast, der mit Bewegung funktioniert, wenn du aber trotzdem den Wasserhahn berühren musst, weil da sind ja die ganzen Bakterien
drauf. Alles touchlos.
Also oder alles nichts. Touchlos. Ja. Entweder, weil das ergibt gar keinen Sinn, dass du dir nur einen Seifenspender kaufst, der.
Ja. Meine Mutter hat das auch bei uns in Gäste-WC und das ist richtig schlimm, weil das ist viel zu viel auch. Und dann hörst du immer auf und dann macht diese Art Strahl so weiter und dann ist das ganze Becken voller Seifen.
Wasch dich.
Nein, der muss noch mehr, wirklich zwischen den Fingern auch. Ja, hier dann auch nochmal kurz wirklich die Empfehlung, Leute, macht auch, euch auch zwischen den Fingern, ne, schön trocken, weil ganz ehrlich, das macht spröde Haut. Ja.
Ich liebe es, wie wir dieses Thema gemolken haben.
Dieses Thema wirklich gemolken. Und wir werden auch noch andere Themen molken.
Willkommen in der Molkerei Strikes Back.
Hier bei dem heißesten Love Triangle seit Challengers, Cinema Strikes Back.
Ich muss kurz aufs Klo.
Hilfe.
Ja, wer sind wir?
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Der große Toilettentalk.
Ich wär dabei für einen großen Toilettentalk. Aber wir haben leider Filmthemen dabei.
Ja, ja.
Schade.
Mist.
Ich bin definitiv mal wieder eine Woche wieder im falschen Podcast gelandet. Wir blicken heute mal darauf zurück, was wir so alles geschaut haben in letzter Zeit. Wir machen eine kleine Ausgabe von Cinema Flashback und reden dann über einen Film, den wir auch geschaut haben, du nicht, wir beide. Und darin geht es um Fanfiction, beziehungsweise dieser Film soll auf einer Fanfiction basieren. Und deswegen wollen wir auch ein bisschen über Fanfiction im Allgemeinen reden, ob wir selber Fanfiction konsumieren, was Fanfiction überhaupt ist und welche Filme von Fanfiction inspiriert worden sind. Und dann reden wir noch über eine News der Woche, die mit die mit Schach und Buttplugs zu tun hat. Und dann reden wir über die Starts der Woche, wo auch ein paar cute Filme dabei sind. Aber fangen wir an. Was habt ihr zuletzt geguckt?
Wer möchte anfangen? Willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Bei mir ist es nicht so spannend, beziehungsweise ich bin gerade in so einer Rewatch-Phase. Ich bin im Fantasy-Fieber, weil House of the Dragon Staffel 2 startet. Ja, das heißt, ich habe die erste noch mal geguckt und war sehr drin. Also ich bereite ja auch gerade einen Quiz vor und da musste ich dann auch auf ein, zwei Details achten. Aber so oder so, ich finde die erste Staffel wirklich sehr rund. Das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Und hatte dann auch noch ein, zwei andere Erkenntnisse über ein paar Figuren, weil ich finde es auch nochmal spannend, wenn dann ein bisschen Zeit verstrichen ist, das nochmal zu schauen und dann zu überlegen, okay, wo hat die Serie vielleicht Schwächen? Und ich sehe auch wirklich ein, dass in der Mitte wirklich ein, zwei Längen drin sind, wegen diesen Zeitsprüngen. Da haben ja Jonas und Alpa auch in ihren Folgenbesprechungen auch schon mal drüber geredet. Aber alles in allem freue ich mich mega auf die zweite Staffel. Das habe ich halt viel gemacht letzte Woche. Und ich habe auch noch mal Herr der Ringe geguckt gestern.
Das dürstet dich wirklich nach Fantasy.
Ja, tatsächlich.
Welche Fassung hast du denn geschaut?
Ich habe die Kinofassung vom ersten Teil gesehen, weil wir hatten nicht so viel Zeit. Und dann dachte ich,
Herr der Ringe gucken, komm.
3 Stunden oder 2:20. Und es war aber auch sehr toll. Also ich liebe den ersten Teil einfach.
Man wird einfach, also ich weiß nicht, es fühlt sich an, als ob man in eine Decke eingepackt wird und dann so.
Findest du?
Hä? Ich finde den
ersten Teil toll. Also ja, also ich mag den ersten Teil, aber das Ding ist halt, es ist halt der erste Teil und am Ende ist so, oh nein, also der endet ja quasi so mit, es passieren noch Dinge und das ist immer so, ah, es fühlt sich so unvollständig an. Deswegen muss ich immer alle gucken, zumindest in einem paar Tage Abstand oder sowas oder direkt hintereinander. Aber ich kann nicht so einfach, ich gucke jetzt einfach ich gucke den ersten Teil und dann den zweiten erstmal nicht. Das könnte ich nicht machen.
Aber ich finde schon, dass so Herr der Ringe da echt eine Ausnahme bildet, weil ich würde da voll mitgehen, generell mit so Trilogien oder generell, wenn es nicht nur ein Film abgeschlossen ist. Aber ich finde, der erste Teil fühlt sich doch ganz abgeschlossen an und gibt einem trotzdem Anreiz, natürlich weitergucken zu wollen. Aber ich finde an sich die Geschichte von den neuen Gefährten und der Anfang der Reise ist richtig gut abgebildet. Also ich finde, da merkt man halt auch, dass dann die Bücher auch dreiteilig waren und auch eine Art Ende dann doch irgendwie beinhalten in jedem Teil.
Ich glaube, es sollte eigentlich ein Buch werden. Es gibt sogar eine Fassung. das alles in einem Buch und die ist so dünn, ich zeige ganz, ganz dünn, weil es auf so ultra dünnem Papier gedruckt ist. Und das ist unglaublich. Das ist
aber tricky. Ich habe das auch in einem, also das ist so fett.
Also ich bin meine nur, dass es, also das, ja, das Tolkien also, eins wollte, ich bin mir aber nicht sicher.
Ich habe das auch mal gehört, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ja, also ich meine, es sind auf jeden Fall drei Teile, aber man muss sagen, die einzelnen Teile sind ja auch in ganz vielen Kapiteln unterteilt und wenn du das zum Beispiel alles in einem Stück liest, dann merkst du dann irgendwann auch gar nicht mehr, sind die jetzt im zweiten Teil oder... Ja. Ich, so oder so. Toll, Herr der Ringe, ich weiß, es ist kein
Original Thought. Ich würde was zu deinem House of the Dragon sagen. Und zwar, Lenny, du bist ja immer noch nicht bei Game of Thrones weiter, aber, kleiner Spoiler, Game of Thrones hat eine der spannendsten Toilettenszenen der Serienwelt.
Oh, jetzt hast du mich, okay? Jetzt habe ich dich. Jetzt hast du mich.
Dauert zwar ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel. Du weißt, was ich meine? Du weißt, was ich meine, ne?
Finale der vierten Staffel ist das.
Ah, okay, ja, vier,
okay. Staffel 4 halt auch wieder.
Ey, das ist, das wieder
ist,
sagt
er. Ja, was? Nein, also mir wird ja immer durchgehend gesagt, Staffel 4 ist das Beste, was Game of Thrones zu bieten hat.
Fünf zieht sich ein bisschen.
Ja,
fünf ist da auch, wo ich am ehesten sagen kann, da fangen so die Schwächen an der Serie. Und die sechste hat dann nochmal ein paar krasse Höhepunkte, aber auch sehr viele schon zusammenfassende Handlungsstränge, weil halt da ne, die Bücher ja auch aufgehört haben und so. Ja, aber ja, ich finde, vier die vierte ist schon Peak.
Ja, stimmt.
Ja. Jede Folge passiert was Krasses.
Sogar mit Toilette.
Mit Toilette, jetzt.
Weil das ist mal die spannende Frage, wie sehen Toiletten in Filmen und Serien aus? Zum Beispiel bei Star Trek, glaube ich, gab es immer die Frage, wo sind denn die Toiletten auf den ganzen Raumschiffen und sowas?
Stimmt. Und du siehst aber ja schon auch nicht so häufig Toiletten, weil ich finde, das ist ja schon was vom alltäglichen Leben, was oft ausgeklammert wird. Außer es ist wirklich ein Handlungspunkt, wo dann auch Psycho? Irgendwie danach da, noch was passiert.
Ne, Klassiker. Die erste gespülte Toilette, Skandal. Ja,
richtig.
Aber ist die Toilette im Psycho, ist das eine gute Toilette?
Das ist eine, lass mich das nochmal kurz in Erinnerung rufen. Ich finde, das ist eine gut ausgestattete. Ich glaube, wenn man da drauf sitzt, dann hat man auch was gut zu gucken. Ich finde, es ist auch wichtig, was du zu gucken hast auf der Toilette.
Ich möchte noch einen Hot-Take zu Toiletten machen. Und zwar, ich verstehe es nicht in Filmen. Und also manchmal muss man ja kotzen. Und die Leute in Filmen umklammern ihre Toiletten oder generell nicht wie so, es ist so ekelhaft. Ich finde so, halt nicht so, fängt sie so, oh ja, so selbst im größten Delirium würde ich das nicht machen. Ja. Also selbst in meiner eigenen Toilette nicht oder selbst also irgendwie, nee, danke.
Ja, nee, es ist doch ist
und die legen sie auch so mit dem Kopf so, nee, danke.
Das ja, bin, so, bin wenn du so besoffen bist, glaube ich, ja. Dann.
Nee.
Machst du auch vieles.
Nee, ja. Mein Selbsthaltungstrieb ist sogar...
Aber Marius, du bist halt stronger, also stärker als alle anderen. So, deswegen,
du bist der Übermensch.
Wow.
What?
Sorry.
Aber was hat der Übermensch denn zuletzt geguckt?
Stimmt, genau. Ich
habe auch, so. Hab auch eine Trilogie geschaut, in Vorbereitung auf ein Video, was ich nächste Woche rausbringe hier auf dem Kanal. Mad Max. Ich habe mir... zum x-ten Mal Mad Max 1, Mad Max 2, der Verstrecker und Beyond Thunderdome, jenseits der Donnerkuppel angeschaut, in Vorbereitung, weil es wird ein Video geben über die Welt von Mad Max, weil Furiosa startet demnächst.
Also, schön abonnieren und Augen
genau.
Offen.
Und auch eine Kritik
genau. Und Fury Road habe ich gar nicht allzu langer Zeit, ist nicht so lange her, dass ich das gesehen habe, deswegen habe ich den nicht nochmal geguckt. Aber es war nochmal großartig, quasi auch so back-to-back zu schauen, um zu sehen, wie entwickelt sich die Welt da drin und ich muss ganz ehrlich sagen, okay, Mad Max 1 hat schon so seine Schwächen, ist ja auch low budget, ne? Aber man merkt schon, dass da eine gute Idee dahinter gesteckt hat von George Miller. Also wer nicht weiß, um was es geht, Mad Max zerfällt die Welt. Ich sage jetzt nicht zu viel, damit ihr das Special guckt. Zerfällt die Welt so langsam wegen unter anderem Ölkrise. Und ja, alle verwahrlosen quasi. Und dann gibt es auch noch nukleares Problem, mehr oder weniger. Und ja, die Welt zerfällt, vor allem Australien, spielt hier in Australien. Und ja, es geht um den Verfall der Menschheit und den Wiederaufbau und was sich da für Fraktionen bilden und wie die Menschen damit umgehen. Und das alles mit sehr viel Action, sehr viel Autos und es wird sehr viel exzessiv Auto gefahren.
Und was ist der beste Teil?
Ich würde sagen Fury Road und Teil 2.
Ja, also ich meine von der Trilogie.
Teil 2.
Okay.
Ja, ja.
Wieso?
Ich finde, also bei 1 merkt man halt wegen des Budgets so ein bisschen, da hat ein bisschen was gefehlt. Und 2 geht da schon so ein bisschen krasser rein, dass dann halt auch so die Fahrzeuge ein bisschen wahnsinniger werden und die Charaktere so ein bisschen absurder. Und in 3 sollte eigentlich gar kein Mad Max-Film werden, sondern George Miller hat die Idee, ey, was ist, wenn wir so einen Herr der Fliegen-Film machen und diese Gruppe von Kindern die in der Postapokalypse wohnt, wird von einem Erwachsenen gefunden. Und dann hat er sich gedacht, ey, was ist, wenn der Erwachsene Mad Max ist? Und dann haben sie darum halt den dritten Mad Max-Teil gedreht.
Das merkt man.
Und ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Mad Max trifft Hook. Ah, weil da diese Kinder dabei sind. Mhm. Und das merkst du auch am Soundtrack. Ja, dann sind halt immer so diese immer wenn so Kinder in so 80er, 90er Kinderfilm sind, kommen so leichte Flöten oder sonst irgendwas rein und so ganz so ein bisschen so Kevin allein zu Hausmusik. So leichtes Abenteuermusik. Und der Thunderdome an sich ist eine coole Sache. Da geht's schon zur Sache in dem Film. Aber insgesamt findest du die Stimmung im zweiten wesentlich düsterer, besser. Mhm. Deswegen finde ich der Vollstrecker.
Okay, aber eigentlich immer noch gut anschaubar. Also abgesehen jetzt, ne, wenn
halt vom Essen. Schon. Ja, klar, so ein paar, klar, immer mit im Anbetracht, in welcher Zeit wurde das gedreht, mit welchem Budget, unter welchen Bedingungen, und dann passt das schon eigentlich, ja.
Und du, Lenny? Was hast du denn gesehen?
Was ich eben noch vergessen habe zu fragen, ja. Wirst du denn jetzt teils, also Herr der Ringe, noch weiterschauen?
Ja. Also ich bin jetzt schon noch mal ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich bin ja so oder so Fan. Ich habe heute auch mein Aragorn und Brigo-Shirt an. Und ja, klar, also ich werde das jetzt wahrscheinlich im Laufe der Woche noch mal weiter gucken.
Sehr gut. Aber wirst du dann, also schaust du, wenn du es eigentlich immer schaust, dann nochmal Extended oder?
Eigentlich gucke ich immer Extended, aber ich weiß, ich habe jetzt überlegt, ob ich dann jetzt die ganzen Kinofassungen auch schauen soll, weil ich halt jetzt die erste in ein Kino geguckt habe. Das habe ich auch lange nicht mehr, deswegen dachte ich, dann gebe ich mir noch mal die und vergleiche das vielleicht so ein bisschen. Mhm. Aber ich meine, in den Extended-Fassungen sind halt auch coole Szenen bei. Aber da muss man natürlich auch immer sich so drei bis vier Stunden bunkern.
Das stimmt, ja. Das ist schon viel.
Das ist auf jeden Fall viel. Das kann man halt nicht mal so eben weggucken.
Das ist eine halbe Toilettensitzung.
Ich mag das schon auch nicht, so Filme zu splitten. Ja. Also zum Beispiel dann an einem anderen Tag weitergucken oder so. Deswegen, ja, ich werde euch updaten.
Finde ich gut. Finde ich sehr weitergeht. Gut. Ich date euch jetzt ein bisschen ab zu dem, was ich geschaut habe. Ich habe nichts Gutes geschaut. Ich habe das Regiedebüt von Jerry Seinfeld geschaut.
Oh Gott. Jerry Seinfeld ist ja auch gerade so ein bisschen
Unfrosted. Das ist ein Company-Biopic, wie man das Ganze schon kennt, von Tetris oder auch der gute Air-Film von Ben Affleck. Und das Ganze hat jetzt Jerry Seinfeld auch gemacht mit Pop-Tarts. Die man so in den Toaster steckt und alles.
Nicht in die Toilette.
Das Ding ist.
Okay. Sorry. Du hast damit angefangen.
Okay. Ja, es tut mir leid. Ich habe es mitgebracht und ich finde, dass in diesem Film eigentlich eine coole Idee steckt. Denn man hat dieses Biopic anders gedacht. Also ihr kennt diesen Weird-Film mit Daniel Radcliffe, diesen Weird Al Yankovic.
Ja.
Genau. Und der erzählt ja keine reale Geschichte. Also es ist ja kein echtes Biopic. Und genau das gleiche ist hier auch mit Pop-Tarts, also bei diesem Film Unfrosted auf Netflix. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur, dass Jerry Seinfeld hier verantwortlich gewesen ist. Und diese Gags in diesem gesamten Film sind so aus der Zeit gefallen und wirklich so unfassbar unlustig, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, was zur Hölle schaue ich hier gerade? Also es ist so derbe unlustig, es sieht kein bisschen nach 60 aus und die Gags habt ihr entweder alle schon mal gesehen oder sie zünden wirklich auf ganzer Linie nicht. Also es ist richtig furchtbar.
Aber krass, dass es dann überhaupt irgendwie auf Netflix gestreamt wird. Also dass man da...
Netflix streamt ja viel.
Das stimmt,
aber ich muss sagen, ich finde schon, dass sie ja normalerweise so ein bisschen am Zahn der Zeit schon sind. Gerade was so Humorsachen angeht. Also ich finde schon gerade auch so Stand-Ups oder so auf Netflix.
Hin und wieder.
Ja.
Aber hatte Jerry Seinfeld seine Aussage im Zuge dieses Films gemacht, weil er meinte halt, so viel heute darf man ja, Comedy ist irgendwie tot, man darf keine Witze mehr machen und es gibt irgendwie gar keine Comedy-Shows und also im Fernsehen und sowas und dann hätte vielleicht mal jemand Jerry Seinfeld darüber aufklären sollen, dass das alles online stattfindet, dass sehr viel auch kontroverser Humor halt im Internet auch stattfindet und halt auch akzeptiert wird und als im Zuge der Meinungsfreiheit auch gemacht wird. Und ich glaube, er vermisst so, dass man nach, er hat, glaube ich, gesagt, man kommt abends nach Hause und macht den Fernseher an und dann läuft da irgendwie MASH oder sowas und irgendeine lustige Sitcom. So, ja, das ist alles noch da, Jerry. Ist alles noch da. Muss ich nur, weil der Typ ist ja auch irgendwo in seinen 70ern, ne? Und der ist einfach so festgehangen.
Ja.
Und da geht es gar nicht um Cancel und sonst irgendeinen Shit, aber es ist halt so, Junge, du musst doch nur die Augen aufmachen, das ist ja alles da.
Und es ist halt wirklich so, du merkst, also ich habe das echt so das Gefühl, das ist ungefähr so, wie wenn Otto Walkes jetzt noch einen Film machen würde.
So, doch immer.
Ja, das stimmt, aber jetzt nochmal wirklich so.
Hat doch gerade einen Hit gelandet auf Generation Z.
Ja, hat er, aber ich glaube trotzdem, dass wenn er jetzt nochmal einen Film machen würde, auch würde er den nach seinen alten Mustern immer noch stricken.
Ja, warten wir mal auf den Bully Herbig-Film.
Ja, genau, also ich glaube, das wird genauso. Und das, was mich am meisten an Unfrosted aufregt, es ist so eine typische Sache. Also es geht darum, dass Kellogg's und ein Unternehmen, was Post heißt, die kämpfen darum, wer zuerst das Pop-Tart auf den Markt bringt. Und dann hat Kellogg's so ein Tag-Team an Leuten, die daran werken, das Pop-Tart zu erfinden. Und das sind natürlich so absurde Figuren, die auch wirklich so gar nicht zusammenpassen. Und in diesem Film spielen mit Melissa McCarthy Hugh Grant als Kellogg's Tiger.
Nein.
Amy Schumer.
Hugh Grant, was hat er sich da mit diesen Rollen dieses Jahr gemacht?
Als Tony der Tiger.
Und nach dem Oompa Loompa einfach seine nächste grandiose Rolle.
Richtig.
Aber Melissa McCarthy ist halt auch so mehr Mistert-Hit meistens.
Ja,
das stimmt. Diese eine Film
mit Spy ihr. Mit
Das und Gilmore Girls, also das ist so.
Ja, das stimmt. Das ist halt wirklich so die Sache. Dann spielt aber noch mit Amy Schumer, Max Greenfield, Christian Slater.
Was?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und
Was spielt der? Das Äffchen von den Schokopops?
Nee, er spielt einen Milchmann.
Das klingt eigentlich ganz lustig.
Ja, also prinzipiell ist dieser Film so absurd, dass da eigentlich echt was Gutes drinstecken würde. Wenn man, also ich finde auch so die Idee, so dieses, okay, Leute streiten sich darum, wer das Pop-Tart zuerst erfindet, finde ich auch super lustig, wenn man da was Lustiges draus machen würde und nicht wirklich so ein Mann, der noch im Humor in den 80ern stecken bleibt.
Wann kommt der Twinkies-Film? Weil das ist ja auch so eine amerikanische Legende, sieht man auch schon in Zombieland.
Stimmt. Ja, wann kommt der Twix-Film in Deutschland?
Twix-Film. Aber nee, mir geht schon diese Twix-Werbung.
Da gab es doch schon die Werbung. Die Werbung.
Aber mir geht schon diese Werbung richtig auf den Keks.
Ja, mit dem Rechten.
Mit dem Rechten. So, der Link mit Rechte. Und als sie das zum ersten Mal gemacht haben.
Hat mich übermannt. Ist in mich gekehrt. Sorry.
Du bist der Jerry von. Als sie das zum ersten Mal gemacht haben mit diesem der Linke und der Rechte Keks, dachte ich so, haben die vielleicht irgendwas geändert, dass wirklich der Linke ein bisschen anders ist als der Rechte? Das wäre einfach witzig so, weißt du? Du teilst den und wer kriegt welchen? So, hier, kostenlos Marketing für euch.
Aber geht es nicht darum, dass man immer denkt, sie schmecken anders, aber dann schmecken sie gleich.
Genau, und das ist die Magie dahinter. Oder einfach nur die
Twix.
Oder was solltet ihr Twix geben auf so
eine, auf einer Skala?
Wir sind ja hier auch der wir sind ja öfter auf der Süßigkeitenbewertungsrunde. Ich finde Twix ganz okay eigentlich.
Ich bin
nicht
so ein Riesenfan von Twix, aber ja, es ist auch stabil.
Ich finde, es ist okay. Es ist okay.
Es ist so eine 6 von 10.
5 bis 6 von 10, weil ich finde es so.
Twix White geht bei mir natürlich höher. Mhm. Da gebe ich eine 7. Und normalen Twix so 6 auch. Also es ist okay. Es ist okay. Mhm.
Seid ihr eigentlich so Joghurt-Menschen?
Das finde ich manchmal zu extrem.
Okay. Ja, das ist so.
Ich finde, jeder hatte mal so eine Joghurette-Hyperfixierung, weil ich hatte.
Das Erdbeer hatte ich bei mir.
Erdbeer, ja, Joghurette. Aber das ist ja
aber die klassische.
Ja, genau.
Klassisch. Weil, also wir reden nicht über die Sommeredition von Joghurette, die schmeckt richtig scheiße.
Ist Joghurette immer noch so abgezielt? Das war ja so Joghurette ist für Frauen, die gerne abnehmen.
Ja.
Die sich auch mal was gönnen.
Das, so war das früher. Wenn wir zumindest von Werbungen reden, das fand ich auch immer sehr schwierig. Dass das immer so sehr
ist Schokolade.
Krass, ja.
Das ist der Girly Snack.
Ja, gebrandet wurde. Es war immer so eine Mit-20er Frau, die so.
Ja, am Strand rumläuft und so. Und auf die kleine Joghurette geht noch. Eine Anjurette darfst du dir erlauben, ne?
Ja.
Aber kein Pop-Tart.
Ja. Pop-Tarts?
Okay, also das heißt, du würdest sagen, der Film lohnt sich nicht.
Würde ich nicht, aber es gibt schon einen extrem krassen Cameo, für den es sich vielleicht lohnen würde.
David Lynch.
Film. Nee, nein, ich würde sagen, es ist noch ein krasserer Cameo. Also es ist wirklich so, ich finde, das ist tatsächlich sehr, sehr genial durchgespielt, aber macht es trotzdem nicht. Googelt einfach, was für ein krasser Cameo drin vorkommt, für alle, die den Film nicht schauen wollen, und für alle, die den Film schauen wollen, möchte ich es nicht verraten. Deswegen, dann machen wir weiter, weil alles, was ich noch geschaut habe, befindet sich gleich im Filmstarts der Woche. Machen wir weiter mit dir, Xenia.
Okay. Du meinst in den Filmstarts der Woche, aber du hast auch noch einen anderen Film geguckt.
Hab ich auch noch einen anderen Film geguckt?
Als du mich sahst.
Als du mich sahst.
Ja, darüber wollen wir nämlich auch ein bisschen reden, oder?
Das stimmt. Ja, dann lass uns doch darüber reden.
Okay, weil den habe ich nämlich auch noch gesehen. Und das ist ja der neue Film mit Anne Hathaway und Nicolas Galitzin. Und das ist ein Film, der auch auf Amazon Prime gestartet ist.
Mhm.
Gleichzeitig. ähnlich, letzte Woche irgendwann, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, ich wusste so, ich werde mir den anschauen, weil Anne Hathaway spielt hier eine Mutter, die auf Coachella, an Coachella, auf den Frontsänger einer Band trifft.
August Moon.
August Moon. Und wenn man sich irgendwas von diesem Film anschaut, dann weiß man direkt, dass August Moon theoretisch One Direction sein kann. Also alles von den einzelnen Musikvideos, die da parodiert werden, so ein bisschen in dem Film, also zumindest die sehr krasse Anleihen haben von One Direction Videos und halt bis zu dem Frontsänger, also die Love Interest in dem Film von Anne Hathaway, der Harry Styles sein soll.
Mhm.
Ja. Und das ist aber so, dass der Film, also alle sagen jetzt, ah, das ist eine Harry Styles Fanfiction, weil es geht dann halt darum, die verlieben sich, die beiden, und sie ist natürlich eine Mutter von einer jugendlichen Tochter, die eigentlich auch August Moon Fan war, aber jetzt eigentlich nicht mehr so, weil die sind so ein bisschen out geworden, und dann sind sie natürlich auch ein Paar mit sehr viel Altersunterschied, das heißt, die werden auch von der Gesellschaft natürlich gemobbt, zumindest sie auch, weil sie dann natürlich auch von Paparazzis verfolgt wird und nicht mehr richtig ihr Leben leben kann und so weiter und so fort. Es ist schon eine klassische Rom-Com-Struktur. Es geht darum, ob sie dann am Ende zusammenbleiben oder nicht. Ja, ich weiß nicht, wollen wir direkt drüber reden, wie wir den Film fanden, oder dann können wir gleich überleiten zu Fanfiction.
Genau.
Weil es ist nämlich so, dass alle sagen, ah, das ist so eine Harry Styles Fanfiction, aber die Autorin, auf der Film basiert auf einem Buch, und das ist auch eine Schauspielerin, tatsächlich, ich habe ihren Namen leider gerade nicht parat, aber sie hat das immer abgestritten, dass das eine Fanfiction ist tatsächlich. Also Fans sagen halt, okay, es erinnert einen sehr an Harry Styles und One Direction, aber offiziell ist es nicht.
Das stimmt. Und auch alle, die am roten Teppich befragt wurden, verneinen das auch immer so.
Eine lyrische Interpolation.
Ja, so in etwa. So in etwa. Also es spricht aber eigentlich alles, spricht einen an, dass das hier eine Harry Styles Fanfiction ist. Und so ist es auch irgendwie. Also es gibt auch so viele Hinweise darauf, dass es das ist. Denn es wird zum Beispiel, werden die Filmfestspiele in Venedig genannt. Auch so, dass die beiden da gewesen sind. Und das, ne, wenn wir uns an vor 2 Jahren erinnern, an diesen riesigen Skandal, wo Harry Styles anscheinend Chris Pine angespuckt haben soll, dann ist es schon ein bisschen eindeutig.
Ja,
ich finde.
Die Schauspielerin heißt Robin Lee, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, also die Autorin des Romans. Und ja, ich habe nämlich, da wollte ich nämlich auch zurückkommen, oder das wäre jetzt so mein Fazit, dass der Film sich definitiv anfühlt wie eine Fanfiction über Harry Styles. Also mehr kann der Film für mich nicht sein, also er hat nicht mehr zu bieten. Er ist eigentlich nur so eine Fantasie, auch eine sehr jugendliche Fantasie. Ich fand es halt nicht sehr erwachsen, also die Themen, die darin angesprochen werden, werden halt auch eher so abgefertigt und fühlen sich so sehr draufgedrückt. Also gerade dieser ganze feministische Aspekt, der natürlich auch so mitschwingt, weil es geht halt darum, dass so eine junge, so eine 40 Jahre alte Mutter natürlich, also relativ jung ist sie noch, natürlich auch mal irgendwie was erleben will und so lange für ihre Tochter da war, und dass die Gesellschaft ihr das aber nicht so gewähren will, so ein bisschen. Also das ist so der Take von dem Film. Aber ich fand es sehr oberflächlich stellenweise. Ich fand auch, Anne Hathaway war jetzt nicht so super besetzt, weil sie teilweise so sehr unsicher sein soll in ihrem Aussehen zum Beispiel. Und wenn du dir Anne Hathaway anguckst, die wirklich sehr schön ist und auch immer noch sehr jung geblieben, weiß ich nicht, ob das dann da so passend war, aber das will ich jetzt mir auch nicht anmaßen zu sagen. Nichtsdestotrotz fand ich den Film sehr vorhersehbar und wirklich nicht so gut, sondern bestenfalls okay, wenn man One Direction Fan ist und sich diese Fantasie angucken will. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Lenny.
Ja, ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut, und sie ist extremer One Direction Fan, und sie fand diesen Aspekt, glaube ich, auch so am besten, weil sie war die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist so absolut One Direction, wie das da aufgebaut ist und alles. Und das hat mir dann auch schon irgendwie so ein bisschen was gegeben, wo ich dann war, okay, ich glaube, so wirklich für One Direction Fans ist das so, also sie hat auch gesagt, es fühlt sich wirklich an, als ob ein Fanfiction so 1:1 verfilmt wurde. Und ich glaube, wenn es das sein soll, dann ist es ja auch irgendwie gut. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Film an sich nicht wirklich gut. Auch Figuren werden gar nicht so ausgearbeitet. Also diese Mutter-Tochter-Beziehung findet gefühlt den ganzen Film nicht statt, bis zum letzten Punkt des Films, wo das dann noch einmal aufgegriffen wird. Also es ist kein guter Film. Ich finde ihn auch nicht so wahnsinnig witzig, und ich spüre auch keine Romantik. Also Rom und Com sind beide nicht so, nicht so krass vertreten.
Definitiv. Ich fand auch das Ende, oder beziehungsweise dann die Entscheidung von ihr, also wie dann die Beziehung läuft und was dann am Ende dazu führt, dass sie dann vielleicht doch noch zusammenkommen und so. Fand ich auch sehr moralisch oder so moralisierend. Da hatte ich auch das Gefühl, es wurde sehr auf so ein amerikanisches Publikum auch so ein bisschen gemünzt, weil er wurde auch 4 Jahre älter gemacht. In dem Buch ist er nämlich nur 20, jetzt in dem Film ist er 24. Und ich hatte das Gefühl, es wurde einem sehr einfach gemacht, so auch diese Beziehung schippen zu können oder dahinter stehen zu können. Und ich finde, dann nimmt das von das Interessante an der Geschichte wird dann natürlich auch sehr runtergedämpft. Also ich fand, es war dann dadurch, ja, man wollte einfach, dass die beiden zusammenkommen. Der Altersunterschied wurde zwar zum Thema gemacht, aber nur so, dass es nicht zu sehr aneckt. Also so hatte ich das Gefühl zumindest. Ich weiß nicht, also ich konnte auch nicht so viel mit dem Film anfangen, bin ehrlich.
Ja. Es ist so ein okay, und er dauert fast 2 Stunden. Und ich finde, so ein Film dauert halt, er sollte echt nicht so lange dauern. Aber ja, das wäre das. Marius, wie stehst du zu der ganzen
Sache? Ich habe nur die Frage, gibt es One Direction noch?
One Direction gibt es nicht, leider nicht mehr. Aber Harry Styles macht ja Solo und alle anderen auch, ja. Außer so Liam aktuell. Das ist ein bisschen schwierig. aber ja, es gibt auch so eine gewisse Art von One Direction Fanfictions, worüber ich auch zu diesem Thema leiten möchte. Es gibt so eine Art von One Direction Fanfictions, die heißen My Mom Sold Me to One Direction. Also wo es darum geht, dass die Mutter Geldprobleme hat und dann verkauft sie einen an One Direction. Und
ja, darum, ich habe das überall in den Kommentaren auch gesehen zu dem Film jetzt, weil alle waren so, wieso werden die Fanfictions nicht mehr verfilmt?
Richtig.
Ich habe das Gefühl, so Fanfictions, die dürfen sich alles rausnehmen, wenn das also, ich nenne es jetzt mal ganz überspitzt, ernsthafte Literatur sich das rausnehmen würde, wäre es ein riesen Skandal. Irgendwie ja, so, was ist denn Fanfiction? Ja, und jetzt machen wir die wildesten Sachen.
Das stimmt.
Menschenhandel und Rape.
Das stimmt, ja. Ich hab auch 2 Auszüge aus Fanfictions mitgebracht, die mir meine Freundin selektiv ausgesucht
aus
hat.
Aus der One Direction
Fanfiction? Aus 2 One Direction Fanfictions.
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Hoffentlich geht es jetzt nicht um den Prügel von Harry Styles oder so.
Beide Fanfictions sind ja mal sehr detailliert. Also. Ich fange mal an. Deine Schönheit lenkt 2/5 von One Direction ab. Harry und Zayn konnten nicht anders, als dich anzustarren, während sie ihre Lieder für viele Fans sangen. Zayn sagte, das Mädchen ist so heiß. Harry schüttelte angewidert den Kopf. Sie ist ein Mädchen, keine Temperatur. Und außerdem gehört sie mir.
Oh nein.
Ja, da merkt man schon so.
Ich wusste nicht, dass ich heute so cringen werde.
Ist das übersetzt? Oder
ja, ist das übersetzt. Ich hab's übersetzt und ich habe noch die nächste ist wirklich Gold.
Das ist schon literarisch jetzt nicht so, oder?
Nee, das stimmt. Aber
die höchste der Gefühle.
Oh nein, nicht, dass ich gleich.
Aber die ist keine Temperatur. What the fuck is going on?
So, aber die nächste.
Du störst meine Argumentation.
Ja, warte, nee, die nächste wird richtig gut. Okay, warte, ich muss mich kurz sammeln. Du schaust durch den Raum und siehst deinen Cousin 2. Grades Harry Styles, der zu dir stolziert und deine Hand ergreift und sie küsst. Hey Babe, grinst er. Tut mir leid, sagst du und schiebst ihn weg. Ich gehe nicht mit Cousins 2. Grades aus. Er packt dein Handgelenk und zieht dich an sich. Das kann ich ändern, grinst er. Warum muss es Inzest sein?
Okay.
Warum?
Es gehört immer dazu. Also ich meine, das ist immer dieses Verboten und sonst irgendwas.
Ja.
Also da leben halt Leute, glaube ich, so ein paar weirde Fantasien aus.
Man könnte jetzt ja mal die Argumentation aufmachen, weil ich verstehe total, dass das, also es ist ja auch verstörend, wenn man sich das jetzt mal so durchliest.
Ja.
Es ist wirklich sehr am Rande der Gesellschaft teilweise und Tabubruch und so. Ich glaube, das ist wirklich das A und O von Fanfiction. Also sobald, jetzt um mal so eine kurze Definition zu geben, es geht ja meistens um bekannte Franchises, die dann in der Fanfiction von Fans zu eigenen Geschichten verarbeitet werden und die meistens auch sich um so Ships drehen, also um Beziehungen, die man dann sehen möchte oder so. Und meistens sind es auch sehr viele so erotische Sachen.
Harry Potter hat auch super viele Fanfictions im Bereich, wo dann Hermine mit diversen Leuten zusammengechippt.
Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf kommen, weil auch, also ich war lange Harry Potter-Fan, ich habe auch mal Wattpad-Sachen gelesen darüber. Es gab jetzt letztens erst eine Fanfiction, die auf den sozialen Medien sehr abgegangen ist und die, finde ich, auch wirklich sehr fragwürdig ist. Und mir wurde das reingespielt und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich will jetzt eigentlich wissen, was das für eine Fanfiction ist. Und es war tatsächlich wirklich sehr schwierig. Also es ging darum, dass Hermine ein bisschen wie bei Handmaid's Tale in so einer Art nach dem Krieg von Voldemort, also Voldemort hat den Krieg gewonnen und sie kommt so in dieses Programm und muss dann, weil die Population so runtergegangen ist oder sowas, für die Malfoys
Gebärmaschine
sein.
Alter Schwede, what the fuck?
Ich konnte nur 1, 2 Kapitel lesen. Ich fand das wirklich richtig schlimm, weil, also ich will mir das jetzt auch nicht, ich will es leider nicht absprechen, dass man das irgendwie enjoyen kann oder dass die Geschichte noch besser wird. Aber ich hatte teilweise, also vom Schreibstil war es gar nicht so scheiße, da habe ich schon wirklich schlimmere Fanfiction gelesen. Aber von den Inhalten her habe ich mich wirklich gefragt, was dir das bringt, so eine Figur, die du, mit der du so aufgewachsen bist, so leiden zu sehen. Also ich weiß nicht, ich habe das nicht nachvollziehen können. Ja. Das ist schon sehr dunkel. Aber auf der anderen Seite, ich habe da auch tatsächlich mal in der Uni mich so ein bisschen mit beschäftigt. Also ich hatte mal ein Seminar über Fanfiction. Ah, krass. Ja, das ist immer in den Gesellschaftswissenschaften, da hauen die das wirklich um die Ohren, das Thema. Und da wird immer betont, wie wichtig Fanfiction auch sein kann in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit Stoffen, also fiktiven Stoffen, dass du da also deiner Kreativität natürlich freien Lauf lassen kannst, dass es natürlich auch so eine Spielwiese ist, um Sachen neu zu interpretieren und dass du dich natürlich auch ausprobieren kannst, irgendwie zum Beispiel selber zu schreiben. Und dann ist dann ja da auch wieder die Frage, okay, das Minus wäre dann, das sind natürlich keine Originalgeschichten. Meistens wird geklaut von bestehenden Franchises oder so wie bei Handmaid's Tale, dieser Geschichte jetzt mit Draco und Hermione, ist das ja auch schon eine bestehende Story. Aber dann wiederum, alles ist ja irgendwie also beeinflusst von irgendwas. Eragon ist auch ein Mix aus Star Wars und Herr der Ringe, wird aber trotzdem nicht als und
Star Wars ist ja auch nicht original. Also
genau, also da finde ich, dass das auch immer so ein bisschen, kann man alles relativieren.
Ich finde das schon okay. Also sozusagen, ich schreibe jetzt was in dem Universum. Also die Frage, was hat man jetzt damit vor? Solange man sich nicht hinstellt und sich jetzt irgendwie, ich habe das alles erfunden und habe das alles verbessert, keine Ahnung. Das ist dann schon in Ordnung, finde ich.
Ja, ich hatte auch diesen einen Kurs über Fanfictions beziehungsweise über Fan-Studies. Und es gibt da einen ganz berühmten Wissenschaftler, Henry Jenkins, das ist ein Medienwissenschaftler und der ist so der renommierteste Forscher in diesem Feld der Fan-Studies. Und der hat damals so 5 Stadien von Fan-Aktivismus aufgestellt. Also in dem ersten Stadium geht es halt darum, erstmal, dass du mit einer Distanz ein Medienartefakt, also einen Film oder so, schaust und dann auch gar keinen Bezug zu hast. Und dann wächst das immer mehr. Auf der zweiten Stufe hast du dann schon mehr emotionale Involviertheit drin und baust auch Parallelen zu deinem eigenen Leben auf. Auf der dritten Stufe schreibst du zum Beispiel Kommentare auch irgendwie unter Videos von dem Netzwerk oder von dem Produktionsstudio, die einen Trailer veröffentlichen oder sowas. Und auf der vierten Ebene kommen dann eben diese Fanfictions oder auch Fanarts oder Editings oder so. Also das heißt, dass du wirklich diesem Universum noch was Eigenes hinzufügst, dich noch mehr damit auseinandersetzt. Und im fünften Schritt ist es dann schon, du hast irgendwie diese, deine eigene Realität aufgebaut.
Cosplay, gone so wild.
Fanatisch.
Richtig, ja, es ist schon so ein bisschen fanatisch in der Richtung. Aber ich finde das eigentlich immer ganz schön und sowas, was du ja auch gesagt hast, so dass Leute da rausgehen und sagen, ey, ich habe was Eigenes gebaut, was geiler ist. Ich glaube, das machen die wenigsten. Ich glaube, die meisten machen das wirklich. Also was ich immer mitbekommen habe, ist, dass Leute wirklich einfach da was schreiben und sind wirklich, sie lieben diese Welt und wollen eben noch was hinzufügen und machen nicht, ey, ich habe das hier besser gemacht.
Und es gibt ja nicht nur sozusagen so sehr dunkle, trashy, sexuelle Fanfiction, sondern es gibt ja auch wirklich welche, die dann, weiß ich nicht, irgendeinen Aspekt, so eine alternatives Universum oder sowas erforschen. Und ich finde, das, ne, muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja. Ich finde, manchmal wird es aber auch absurd und man merkt gar nicht, wo es herkommt. Zum Beispiel bei 50 Shades of Grey.
Ja.
Ich glaube, das ist die berühmteste Fanfiction der Welt.
Wahrscheinlich.
Und also, ich habe alle 3 Filme gesehen. Und auch hier auf diesem Kanal kritisiert. Ich bin absolut Fan und schreibe meine eigene Fanfiction.
Du schreibst deine eigene
über 50 Shades of
Grey. Also, das Ding ist, jeder, der das schreiben würde, würde es besser schreiben. Jeder Erstklässler oder Erstklässler
könnte das besser schreiben. Weißt du denn, von was das eine Fanfiction war? Genau.
Ja. Und ich finde, man merkt es nicht. Also what the fuck, wo sind die, könnt ihr mich aufklären, wisst ihr mehr?
Tatsache ist ja, dass Christian Grey ja wie Edward ist und auch
ein perverser,
ein Arschloch eigentlich.
Ein Arschloch, genau, Punkt.
Ein Psychopath.
Nein, es geht ja darum, in Twilight geht es ja sehr darum, dass Edward nicht gut ist für Bella, weil er ein Vampir ist und ihr Blut saugen will und sie töten möchte. Und Christian Grey ist ja ähnlich für Anna, heißt sie ja, ne? Auch sehr toxisch und warnt sie ja vor ihm und seinen schlechten Sadomaso-Eigenschaften.
Aber es ist ja schon sehr an den Haaren herbeigezogen, weil nicht?
Du meinst also, jetzt bei 50 Shades of Grey, dass das eine Fanfiction ist?
Also, ja, also das so darauf zu sagen, okay, das basiert darauf, also die Parallelen zu ziehen, weil...
Echt, findest du? Ich finde schon, dass es so eigentlich nur in einem anderen Setting, also es ist nicht in diesem Vampir regnerischen Nordamerika, sondern es ist halt dann einfach in New York
später. Und es wurde sicherlich auch noch angepasst. Also so, ja, also es ist ja nicht so eins zu eins jetzt, dass man diese Fanfiction genommen hat und daraus dann 50 Shades of Grey gebastelt hat, sondern es wurde ja natürlich nochmal auch noch für den Film auch nochmal angepasst. Also dass da schon noch andere Sachen mit eingespielt haben, die dann wahrscheinlich eher noch auf Twilight schließen lassen. Aber ich finde auch so von der Grundstruktur, von dieser Charakterkonstellation, finde ich schon, das passt eigentlich ganz gut.
Ich finde, Anna ist auch wie Bella, weil sie beide naiv, so diese genau naive, unscheinbare Brunette.
Was Spielzimmer? Hast du da drin eine Xbox?
Ja.
Ich finde, Dakota Johnson spielt aber auch so ähnlich in 50 Shades of Grey, wie Kristen Stewart in Twilight spielt. Das ist so wirklich dieses,
ich glaube, da hat sie sich auch was abgeguckt.
Ja, glaube ich auch. Also es ist hier ein großer Durchbruch. Aber lest ihr selber Fanfiction. Ich höre bei dir eher so das Lager raus, niemals.
Das heißt niemals. Ich habe schon Fanfictions gelesen. Es gibt ja sogar eine Fanfiction über CSB quasi.
Nein.
Beziehungsweise über das alte, ja.
Das alte
über das, CSB, über das alte, bessere über das, CSB. Nein, über, das, über unser altes Leben quasi gibt es tatsächlich ein, zwei Fanfictions.
Ist die erotisch?
Du kannst sie auf YouTube finden, wir haben sie irgendwo vorgelesen.
Ich erinnere mich sogar noch daran, dass ihr die vorgelesen habt.
Oh, aber die ist erotisch?
Jetzt kann ich hier offenbaren, ich bin die Autorin.
Oh nein.
Nein.
Also ich glaube, ich habe so aktiv, wie gesagt, boah, ich kaufe mir jetzt dieses Buch, das ist eine Fanfiction, oder ich hole mir dieses E-Book, sonst, das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht.
Aber auf Wattpad warst du noch nie unterwegs?
Doch,
das ist ja diese Website, wo man die
meisten also man hat, das war, ich glaube, vor etlichen Jahren war das so, hat das so richtig geboomt mit den Fanfictions. Da habe ich hier und da mal geguckt.
Mhm.
Einfach nur so aus Interesse, ey, was gibt's da, wie verrückt ist es? Weil da haben sich ja noch Leute hier so ausgetauscht.
Ja.
Und es ist schon ein verrücktes Universum. Aber ich glaube so, keine Ahnung, ich glaube, da kann man schon was Positives draus ziehen, um das nicht ganz so schlecht darzustellen.
Finde ich auch. Ich finde, generell muss man so Sachen ja immer positiv wie negativ sehen. Ich finde auch für die Literaturbranche ist das natürlich auch manchmal kritisch, wenn zum Beispiel Fanfiction copyright-technisch auch gebunden wird. Da gab es ja jetzt auch letztens noch mal eine Änderung, dass da auch ein Verbot ausgesprochen wird, weil es da Creator gibt auf Instagram und TikTok oder sowas, die das dann zum Beispiel anbieten und das darf dann alles so semi-legal oder so abgewickelt werden. Ja. Also nur so für den eigenen Nutzen und nicht zum Beispiel wirklich, dass man das vermarktet und verkauft oder so im großen Stil. Aber ja, ich habe auch früher viel Fanfiction gelesen, also gerade Sutara-Fanfiction, also Zuko und Katara von Avatar, der Herr der Elemente.
Auch erotische?
Manchmal, aber das war ja auch lange. Das werde ich hier nicht weiter ausführen. Nein, aber
ha,
das
du kannst also Wasser benden. Ja, Wasser.
Nein, oh mein Gott. Nein, aber es ging auch schon mehr um so die romantische Beziehung der beiden, weil das war ja in der Serie lange so, dass viele Leute die gerne zusammen gesehen haben und dann hat die Serie da einen Strich durch die Rechnung gemacht und irgendwann war das sogar so, dass der, ich glaube, das war der Synchronsprecher von Zuko im englischsprachigen Raum, der auch gesagt hat, dass er das auch mehr sieht und so. Und dann haben sich die Fans sehr bestätigt gefühlt, wenn dann sogar der Sprecher von Zuko das wollte und so. Ja.
Witzig.
Sutara all the way, sage ich da nur. Ja, und natürlich hier und da mal so eine Harry Potter Fanfiction. Aber ich bin ein bisschen aus meiner Fanfiction-Zeit raus. Okay. Würde aber auch nicht ausschließen, dass ich nochmal eine lese. Aber wenn ich mir so die Verfilmungen angucke, die bisher da rausgekommen sind, dann habe ich nicht so Bock, weil ich muss tatsächlich sagen, 50 Shades of Grey ist kein gutes Beispiel. Das sind nicht so geile Filme. Und ich finde andere Fanfiction-Filme wie die After-Reihe, die auch eine Fanfiction über Harry Styles ist.
Der Mann, der zieht sie
machen
an.
Einen auch nicht so Lust auf mehr. Ich habe das Gefühl, die schlimmsten Fanfictions wurden halt bisher verfilmt und nicht die, wo wirklich vielleicht ein Potenzial drin steckt, dass es eine coole Story sein könnte.
Toll.
Ich habe noch einen Film mitgebracht, der ein wenig auf einer Fanfiction mehr oder weniger basiert. Und ich glaube, ich würde überhaupt nicht drauf kommen. Es handelt sich nämlich um Star Trek 3.
Ach Quatsch.
Auf der Suche nach Mr. Spock. Ich glaube, ihr kennt euch so gar nicht bei Star Trek aus.
Gar nicht, das
wirklich.
Okay. Die Star Trek-Filme bauen alle aufeinander auf. Also jetzt, also ab Teil 2 schließt also an den zweiten Teil ein, in dem Mr. Spock stirbt. Und sie heißt auf der Suche nach Mr. Spock. Und tatsächlich Weil Leonard Nimoy, der Darsteller von Mr. Spock, hatte keinen Bock mehr, die Rolle zu spielen. Das hat er auch in der Serie ja vorher lange Zeit gemacht. Und dann hat er doch wieder Bock bekommen. Dann mussten sie also, okay, wie schreiben wir das? Und es gab in einem Star Trek-Fan-Magazin ein Gedicht über Captain Kirk, der zurück auf den Planeten, auf dem Spock gestorben ist, Genesis, zurückkehrt und ihn sucht. Und daraufhin haben sie daraus Teile, also Ideen genommen und diesen Film mit konstruiert. Also ist damit eingeflossen. Also quasi auch schon eine Fanfiction im Star Trek-Universum.
Sowas ist aber voll cool. Also ich finde das, ist ja wirklich so auch das Tolle. Also ich habe auch sehr viel Fanfiction früher konsumiert, besonders AO3, also Archive of Aon. Da wurden ja sehr viele Sachen hochgeladen, auch so wirklich zu allen möglichen Sachen. Und ich finde, das kann einem ja wirklich was geben. Und vor allem kann es dann auch echt neue Perspektiven aufmachen, wie zum Beispiel diese Star Trek-Sache. Ist ja super toll, dass man sowas machen konnte. Und ich finde es toll, wenn Studios sowas erkennen und dann auch sind, ey, da können wir was mit machen. Zum Beispiel auch im Gaming-Bereich ist es so, Nintendo, wenn irgendjemand ein Nintendo-Spiel, ein Fangame macht oder so. Und Nintendo sind die Ersten, die Klagen raushauen und wirklich so alles und Fans irgendwie so zunichte machen und sagen, ey, nimm das bitte runter, wir verklagen dich. Mhm. Und Sega, also die Sonic gemacht haben, die haben einfach so Leute, die ein Sonic-Fanspiel gemacht haben, die haben die engagiert und gesagt, ey, macht uns ein neues eigenes Sonic-Spiel. Ja. Mhm. Und das dann haben die Sonic Mania rausgemacht. Und ich finde sowas ist doch super cool, wenn man sieht, ey, unsere Fans, die können eigentlich super viel und erweitern eigentlich unser Universum. Warum kann man nicht damit auch zusammenarbeiten?
Ich finde tatsächlich Fans, die mega in so Universen drin sind, die sind ja oft die Experten, die man zu Rate ziehen sollte, sowieso für so neue Produktionen, weil die wissen ja auch, also nicht alle natürlich, aber die meisten können schon so beratend, glaube ich, was so, keine Ahnung, Lore-Details angeht oder so. Und ich finde, dann die zu emanzipieren und zu sagen, hey, wieso habt ihr nicht Lust, was zu kreieren? Weil ihr habt ja sowieso schon was Eigenes kreiert. Und ja, ich finde das auch sehr toll.
Ja, also. Ja. Im Gaming-Bereich ist es ja auch ganz oft mit irgendwelchen Mods oder sonstigen Sachen. Und dann kommen manche Firmen und grabben sich das.
Genau.
Und das dürft ihr gar nicht machen, wir machen das jetzt selber. Ja, also das, bei Fallout gibt es jetzt komplett neue Welten erschaffen. Ich meine jetzt nicht nur irgendwelche witzigen Skins oder sowas, sondern Fallout London zum Beispiel. Und da gibt es ja auch diverse andere Spiele, wo dann tatsächlich das ganze Universum noch ein bisschen erweitert wird. Oder in neues Gewand. Ich habe gestern entdeckt, Fallout 2, was man ja eigentlich aus der Vogelperspektive spielen kann, von einem Fan umgesetzt in 3D.
Oh, das ist aber cool.
Mit alten Texturen. Ist noch nicht 100% fertig, aber ist schon sehr alt, sehr trashig sieht's aus, aber es ist irgendwie cool.
Ja. Okay, also, wir sagen abschließend, Fanfiction kriegt einen Daumen nach oben.
Schreibt uns einen Fanfiction in die Kommentare.
Ja, bitte. Oh, ja, oder nicht. Schauen wir mal, was wird da.
Was wird?
Aber vielleicht könnt ihr auch eine Fanfiction zum ganz großen Ereignis jetzt umgesetzt werden.
Eine Fanfiction auf einem Schachbrett, meinst du?
Ja, das könnte passieren.
Ja, und zwar ist ja jetzt das große Franchising dann und Spiele werden ja filmt, die Sims unter anderem, werden ja auch einen Film bekommen. Jetzt soll auch ein Schachfilm kommen, aber es soll nicht um Schach, das Spiel oder wer es erfunden hat, gehen. Ich glaube, das liegt so lang zurück.
Ja, außerdem gibt es ja schon Queen's Gambit, wenn man sich da mehr für interessiert.
Genau. Es soll jetzt einen Film geben über den großen Schachskandal von 2022. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Alle haben es mitbekommen. Ich glaube wirklich so, ich finde, das ist so interessant, weil auch Leute, die sich gar nicht mit Schach auseinandersetzen, wie zum Beispiel ich, habe das mitbekommen.
Ja. Es soll zu einer Serie werden, die Checkmate heißt. Und da geht es um den Großmeister Magnus Carlsen und Hans Niemann. Und dieser Hans Niemann, der soll bei diesem Duell der Schachgroßmeister betrogen haben. Ich kann mich tatsächlich nur so ein bisschen erinnern. Also ich bin nicht, Jonas wäre die richtige Person für richtig viel Schach, weil der hat, glaube ich, an der Schach-AG gespielt.
Was?
Ja.
Jonas ist so ein geheimes Talent, wirklich. Der so viele Hobbys, die er nie ausführt. Ja.
Aber ganz ehrlich, es wundert mich nicht. Also Jonas gibt mir auch ein paar Schach-Vibes. Aber
Schach-Vibes? So,
im besten Sinne.
Welche Schachfigur ist Jonas?
Der König.
Nee, Jonas ist so. Nee,
Jonas ist so ein Reiter.
So der Springer. Ja, der Jonas ist der Springer. Ja. Ja. Sie sind zwar voll Springer-Fan. Oder ist ein Läufer.
Ich finde auch ein Turm.
Ist er ein Läufer?
Aber er ist auch der
Turm. Ja, du weißt der Turm,
oder? Aber er ist unser Turm. Wir halten uns doch immer
an Jonas. Obwohl, Jonas kann in alle Richtungen. Ist ja,
genau,
Jonas ist die Queen.
Jonas ist übelst der Springer.
Jonas ist total falsch. Das ist von der Springer her. So Springer.
Was ist denn jetzt mit diesen Checkmate?
Ja, okay, pass auf. Emma Stone und Nathan Fiedler, die haben The Curse schon gemacht für A24.
Paramount Plus.
Genau, und die wollen jetzt Checkmate quasi als Serie umsetzen. Und wo wir jetzt sind, geben einen Step zu Fanfictions, das ist ja auch sehr sexualisiert. Und bei diesem Skandal soll nämlich ein Buttplug eine Rolle gespielt haben. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was daraus wird. Habt ihr Bock auf diese Serie? Also vor allem wegen des Buttplugs oder wegen Schach?
Ich muss sagen, ich habe die Serie von, also The Curse von A24, die ersten drei Folgen gesehen und ich war nicht so überzeugt tatsächlich. Also ich fand, die wurde ja sehr angepriesen und ich habe die auf dem Festival gesehen, die wurden da gezeigt. Auf dem Cologne Film Festival, glaube ich, letztes Jahr. Und ich habe so Großes erwartet, weil es hieß so, ja, Emma Stone, Nathan Fielder, das ist so eine lustige Kombo und ich weiß nicht, das wird auf jeden Fall funktionieren und in diesem skurrilen Setting, die spielen ja beide irgendwie so ein Immobilienpärchen, was dann irgendwie auch versucht, irgendwie über so Gentrifizierung oder sowas Leute abzuziehen. Ich weiß nicht, das hat für mich vom Humor nicht so gut funktioniert. Trotzdem finde ich, dass die Story dahinter, also dass der Stoff sehr cool klingt und auch lustig werden könnte. Ich finde auch Schach, wieso nicht? Es kommt jetzt auch nicht so häufig vor in der Serienwelt. Ich würde es mir angucken. Das
ist wahrscheinlich auch wie bei allen Sachen. Man denkt so, oh, Schach, ich habe keine Ahnung oder kein Interesse. Das ist ja wahrscheinlich wie mit den ganzen Sportfilmen auch. Es ist einfach nur ein Vehikel für eine interessante Story. Für ein Drama, für ein Buttplug, über das Leute Informationen erhalten.
Ja, also.
Aber das ist ja dann kein richtiger Buttplug gewesen, ne?
Also nee, das
ist
schon, ein
schon so eine Art.
Mit Bluetooth. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das genau war.
Was es da alles gibt.
Wo es einen Morsecode gibt. Aber einmal noch kurz zurück zu The Curse.
Ja.
Ich finde, man sollte durchhalten. Ich habe es mir nicht komplett angeguckt.
Sagt der.
Und.
Game of Thrones nicht durchhalten, ne?
Ich hatte auch eine tolle Begegnung beim Fantasy Filmfest. Da habe ich mir die Hände gewaschen. Und,
auf dem Klo.
Auf dem Klo.
Was würdest du dem Klo geben?
Boah, das ist eine 6. Das ist eine 6 von 10.
Das Problem ist, beim Fantasy-Filmfest stehst du ja sogar auf der Männertoilette-Schlange.
Ja, das stimmt.
Weil alle haben nur eine 15-Minuten-Pause zwischen den Filmen und dann stürmt ja alles runter in diesen Keller. Und dann, vor allem wenn du rausgehst, das ist nicht geil konstruiert, weil du musst halt durch den Vorraum, der ist sehr klein, da passen so drei Leute rein, da waschen sich aber alle die Hände und dann in den Toilettenraum, dann wieder zurück. Das heißt, es staut sich alles in diesem Mittenraum und dann stehst du Schlange für Händewaschen und für Dinge. Das ist halt chaotisch.
Wahnsinn. Chaos. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich mir dort. Wo sehr viel Andrang war, die Hände gewaschen. Mhm. Und da beugt sich ein junger Mann neben mir auch rüber, wäscht sich die Hände, schaut mir in die Augen und sagt, schau Game of Thrones weiter. Und dann ist er gegangen. Und dann ist er gegangen. Und das ist schon der
epischste Fan-Encounter, den du jemals hattest, oder?
Das ist gut, dass er nicht ein paar Minuten früher das gesagt hat.
Ja, ja, das stimmt. Aber er hat mir Angst gemacht.
Achso, sorry, ich wollte zu The Curse kommen, weil das mich jetzt interessiert. Wieso du sagst, dass es dann besser wird.
Also es wird noch absurder und Leute haben auch gesagt, es ist das größte TV-Event seit Twin Peaks. Also die haben Twin Peaks. Ja, also wirklich. Also ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen. Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Serie, weil sie entwickelt sich noch in sehr absurde Richtungen. Und,
aber kurz wegen der Absurdität, weil Absurdität Twin Peaks ja auch also weil, von ich meine, dazwischen kommen noch Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Succession. Okay.
Aber ich, ja, okay. Ich meine, ich wirklich sagen, keine Hand ins Feuer dafür legen, weil ich ja auch drei Folgen gesehen habe, aber mich haben die halt noch nicht überzeugt. Aber vielleicht, also hast du das Gefühl, es wird dann lustiger noch? Oder?
Ich würde eher sagen, es wird eher absurder.
Okay.
Und lustiger auch irgendwie in einer Hinsicht, aber ich glaube, es wird auch noch düsterer, also deutlich düsterer.
Ich fand die Gesellschaftskritik auch ganz spannend da drin. Aber ja, ich meine, gut, vielleicht sollte man es dann nochmal eine Chance geben.
Aber ja, seid ihr übrigens aber gut im Schach?
Okay, würde ich sagen. Also mein Freund spielt ganz viel Schach am Handy und das ist auch, macht er häufiger als irgendwie, keine Ahnung, mit mir reden, nein, Spaß. Nein, aber der ist da richtig krass drin und ab und an spiele ich auch mit ihm. Also auch richtiges Schach. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine Schachmeisterin. Und ihr?
Ich habe früher so in der Grundschule relativ viel Schach gespielt. Jetzt.
Hast du dann auch immer so dann in die Grundschule dann immer dein eigenes Schachbuch?
Nein, wir haben nachmittags so. Ja, wir hatten noch nicht so ganz Tagsschulen und Shit, so ein Kram, wir hatten nachmittags noch frei und konnten Sachen machen. Mhm. Nee, da habe ich öfter gespielt, jetzt auch so, keine Ahnung, so 5., 6., 7. Klasse eher. Das ist ewig nicht mehr gespielt, ich bin gar nicht mehr so gut. Also ich kann mich auch gar nicht mehr so, ich kann mich nicht mehr so konzentrieren und so 4 Züge vorausdenken insgesamt. Bin ich schlecht drin geworden.
Es ist aber sowas, was ich gerne besser können würde.
Ja.
Ich habe oft diesen, ne, man kennt das ja, man nimmt sich irgendwie so vor, jetzt werde ich richtig krass in diesem einen Hobby und hat dann eine Woche lang, guckt sich so Schachvideos an. Das habe ich immer gemacht. Ich dachte so, ich werde jetzt, irgendwann werde ich einfach meinem Freund so richtig, weißt du, so den so richtig fertig machen, indem ich so mehrere Videos ohne seines Wissens, dass ich mir das alles anschaue, mir richtig viel Wissen aneigne und dann richtig krass bin.
Er sieht sich kommen. Und dann bist du so.
Aber ja.
Toller Schachmoment in Simpsons, wenn Bart gegen ganz viele Leute spielt und alles verliert.
Ja, das ist.
Wir könnten hier im Büro. Weil man muss ja nicht Schach so, ne, die ganze Zeit spielen, sondern man kann ja auch einen Zug machen und dann, wenn einer wieder kommt. Ja, genau, das kenne ich von Leuten so, dann von wegen, okay, immer wenn man Zeit hat, geht man hin und macht seinen Zug quasi.
Du meinst so ein permanentes Schachbrett aufgebaut?
Ja, man könnte so diverse Schachbretter und diverse Duelle hier ausfahren und dann guckt man immer so.
Ich hätte Bock drauf.
Muss sich nicht eine Stunde hinsetzen.
Ich würde trotzdem immer noch verlieren, aber ich
denke auch, ja.
Wir kommen zu den Starts der Woche. Ein Film startet, der sehr schön und süß ist, nämlich Robot Dreams. Der startet diese Woche. Regie hat Pablo Berger geführt und er hat auch das Drehbuch geschrieben. Es geht um einen Hund, der sich einsam fühlt und sich einen Roboter bestellt. Und die beiden verbringen ganz viel Zeit miteinander. Und dann entwickelt sich eine sehr süße Beziehung zwischen den beiden. Aber dann kommt es natürlich auch zu einem Problem, einer Hürde. Und der Film ist sehr traurig. Wir haben den beide gesehen, ne, Lenny? Der war ja auch für einen Oscar nominiert, aber hat ihn leider nicht gewonnen. Er hat verloren gegen Boy and the Heron. Aber ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, der Film ist sehr schön. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht grandios. Also der hat mich auf jeden Fall auch bewegt, weil es ist so eine sehr emotionale Geschichte. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob er unbedingt einen Oscar bekommen hätte müssen.
Doch, ich fand ihn so schön.
Danny fand ihn sehr schön.
Cuteness auch.
Ich kann vollkommen verstehen, wenn man da absolut keinen Bock drauf hat. Weil in dem Film wird kein einziges Wort gesprochen. Also es ist wirklich, dauert ungefähr 100 Minuten, ist ein Animationsfilm und ja, so kein Wort drin gesprochen. Und ich glaube, das kann viele Leute abtören und ich verstehe es ja auch irgendwo. Vor allem, weil in diesem Film sehr exzessiv von Earth, Wind and Fire September läuft. Und auch in so einem pfeifigen Ton, dass es irgendwann auch ein bisschen nerven könnte. Ich fand's toll, mich hat das so dermaßen abgeholt.
Ich mag das Lied gar nicht.
Also dann schau den Film nicht. Schau den Film nicht, weil du wirst den Song noch mehr hassen. Aber ja.
Ich fand aber, dass so nicht geredet wird, fand ich das Spannendste an dem Film. Also weil das ja wirklich das so Alleinstellungsmerkmal ist oder das, was den Film so ein bisschen besonders macht. Aber ich fand tatsächlich, dass der Plot oder die Handlung hat mich jetzt nicht so. Also, es war jetzt nicht mega was Neues oder es war jetzt auch nicht sehr überraschend. Also, es ist schon auf so einer sehr, in so einem sehr kleinen Handlungsrahmen. Also, es ist so, du weißt schon, was am Ende passieren wird.
Ist es ein Rührstück?
Wie bitte?
Ist es ein Rührstück?
Ein Rührstück, ja. Ich habe auch, war emotional bewegt, aber ja, ich fand auch, der Film hätte vielleicht ein bisschen noch mal ein bisschen größer sein können vom Scale her oder vielleicht noch mal ein, zwei andere philosophische Themen anschneiden können oder so.
Oder dafür kürzer sein.
Oder dafür, ja, stimmt, kürzer. Aber der sieht auch sehr schön aus, also vom Artstyle her auch toll. Aber ich fand den wirklich gut. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wow, das ist so ein Oscar-Film. Ich verstehe, dass man bei Hayao Miyazaki sagt, okay, da gibt es viel Interpretationsfläche und so, obwohl ich den ja auch nicht so toll fand, The Boy and the Heron. Aber das war eher mehr so ein Lebenswerk.
Ja, also ich kann es vollkommen verstehen. Ich glaube, das ist auch sehr viel Persönliches, was bei mir noch mit einschwingt. Zum Beispiel spielt es ja auch in den 80ern in New York und das hat wirklich ein sehr cooles Worldbuilding, wie die ganzen Tiere da auch arbeiten und du kannst wirklich so jeden einzelnen Frame so festhalten und da sind so viele Details im Bild und dafür finde ich es halt sehr, sehr toll. Und es hat einfach wirklich eine sehr, sehr sweete Beziehung zwischen diesem Roboter und diesem Hund, die du auch mehrfach deuten kannst, denn es gibt da keine Gender, also du kannst diese Figuren also als non-binär lesen, als männlich oder weiblich und ich finde, das ist auch sehr schön, dass eigentlich so eine queere Geschichte auch irgendwie noch da drin steckt und ja, ich fand ihn sehr, sehr toll.
Aber ich kann es auch verstehen, also ich verstehe voll, dass es so ein Film ist, den man gerne auch wieder schauen möchte.
Genau.
Ja. Ob das auch mit dem nächsten Film so ist?
Das ist, wage ich zu bezweifeln. Das ist nämlich der neue Garfield-Film. Eine extra Portion Abenteuer ist der Untertitel im Deutschen. Wow. Regie führt Mark Dindal. Der ist der Regisseur von Himmel und Huhn und Ein Königreich für ein Lama. Das sind zwei Filme, die Lenny liebt. Deswegen, ich bin gespannt, was er gleich zu diesem Film sagen wird. Und Chris Pratt spricht nämlich Garfield in dem Film.
Der macht doch nur noch Synchron, ne?
Der macht nur noch Synchron. Alle fanden ihn ja super als Mario. Deswegen, klar, logisch, dass er jetzt auch Garfield spricht. Im Deutschen spricht Habe Kerkeling Garfield. Und Samuel Jackson ist auch mit der von der Partie im Englisch, in der englischsprachigen Version natürlich. Und auch Snoop Dogg.
Ich hoffe, er spricht einen Hund. Oder einen Löwen. Eine Anspielung an seine kurze, ja, kurze Phase.
Stimmt.
Oh mein Gott.
Hat irgendwer von euch den Film gesehen?
Nein.
Nee.
Aber es auch ist nicht. Ja nicht der erste Garfield-Animationsfilm. Ich habe tatsächlich nur die Serie gesehen. Also es gab früher halt einfach eine Zeichentrickserie. Garfield and Friends. Da gab es dann noch so Side-Stories mit so einer Farm mit Schweinen und anderen Tieren. Das habe ich gesehen. Aber die Filme, ich weiß nicht, Thomas Gottschalk, ja,
Thomas
nicht mal.
Gottschalk. Thomas Gottschalk hat gar nicht
Also, nee, also dieser, ich fand immer, das war einer von diesen Moves, das musste nicht für mich auf die große Leinwand kommen.
Bei mir auch. Ich habe auch das Gefühl, Garfield ist so voll alt. Also ich habe das Gefühl, es ist gar nicht mehr so aktuell. Also ne, ich weiß nicht, ob da jetzt in den letzten Jahren noch was rausgekommen ist. Ich bin nicht so in der Garfield-Lore drin.
Der kommt ja aus Zeitung, also Comic-Panel. Ich habe immer diese drei immer nur drei Dinger und glaube ich auch nie ein Wort eigentlich drin. Meine ich. Ne, ich bin ja auch nicht dran, weil ich meine. Aber zumindest am Anfang glaube ich nicht. Oder,
das kann sein,
oder zumindest nur Gedankenblasen von Garfield oder sowas.
Aber es gab ja auch.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Aber es gab ja auch ursprünglich, gab es Garfield nicht. Also es gab früher diese Comics John.
Ja, und sein Härchen.
Genau, und das, die sind gar nicht angekommen. Und weil Garfield dann in diesen John-Comics aufgetreten ist und die dann tatsächlich gut angekommen sind, wurde das Ganze umgedreht und Garfield hat dann einen eigenen Comic bekommen.
Es gibt so einen geilen YouTube-Kanal, ich glaube, habe ich dir mal empfohlen mit so ganz absurden Sachen.
Lasagne Cat.
Nicht die Lasagne-Cat, da ist John und hält irgendwie Tiere im Keller und ist so total der Sadist. Und dann hat er irgendwie diese Tierärztin Love Interest und dann versucht er, die irgendwie da reinzulocken. Das ist ganz, ganz spooky, creepy.
Ist das
creepy.
Schon Fanfiction?
Das ist quasi eine Fanfiction,
das,
ja.
Das ist tatsächlich quasi eine Fanfiction.
Na gut.
Aber es gibt auch, was ich euch empfehlen möchte, Lasagne-Cat. Wenn ihr das auf YouTube schaut, das ist ein Typ, der Garfield des Todes hasst. Er findet, es gibt nichts Unlustigeres als Garfield. Und er hat sich in mehreren Jahren hat er ein gesamtes Kunstprojekt auf die Beine gestellt, in dem er seinen Hass über Garfield eben ausdrückt. Und das lohnt sich sehr anzuschauen. Er hat zum Beispiel sein allerletztes Video, was so diese Kirsche obendrauf ist, hat er so ein 4 Stunden 40 Video gemacht.
Das hast du mir mal gezeigt.
Ja, wo er ja, wir haben uns die ganze
Zeit. Ja, Kinofassung oder Rant?
Ja.
Ich hatte halt viel zu tun, ne?
Ja,
deswegen.
Genau, und deswegen. Aber ja.
Aber mögt ihr Lasagne?
Ja, ich esse es irgendwie selten.
Es ist auch viel Aufwand.
Es ist auch viel Aufwand, das stimmt. Aber es gibt das geile Vegetarische.
Soll ich euch mal eine Lasagne machen?
Ja, mach uns mal eine Lasagne.
Mach uns mal eine Lasagne, Marius.
Mach uns mal eine Lasagne. Aber hast du auch Montage?
Nö, ich finde Montag ist tatsächlich einer der besten.
Ich mag Montage auch nicht so. Ist jetzt nicht mein Lieblingstag.
Können wir mal kurz darüber reden, dass Dienstag wirklich der weirdeste Tag so der Woche ist, weil ich finde so, Mittwoch hast du so, ist die Mitte der Woche, Donnerstag ist so kurz vor Wochenende, Freitag ist Wochenende und Dienstag ist so ein Zwischending. Das existiert so in dem Delirium, existieren wir an einem Dienstag.
Und ich muss schon sagen, eigentlich sollte man dafür plädieren, dass der Dienstag eigentlich der Montag ist, weil Montage, da hast du ja noch so Energie vom Wochenende. Das heißt, eigentlich kann Montag nie so schlimm sein, wie man eigentlich denkt. Das ist eher nur so dieses Image vom Montag, wieso der Montag so schlimm rezipiert wird. Und der Dienstag ist doch dann eigentlich der Tag, wo wir alle keinen Bock mehr haben.
Gut.
Weil wir wissen, die Woche ist noch lang.
Ja, finde ich. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Doch, das sehe ich auch so. Ich habe es noch nie so gedacht, aber ich finde
es gut. Eine Fanfiction über die Wochentage.
Finde ich gut.
Ey, das ist doch der nächste Pixar-Film, oder? Irgendwas mit Wochentagen.
Oh,
Wochentage.
Weil Tuesday fühlt sich so total, keiner nimmt mich ernst, keiner nimmt mich wahr, bla bla.
Und recyceln einfach das von Elemental.
Samstag so der King.
Ja, die ganzen Character-Designs von Elemental.
Samstag wirklich ein King.
Und wieder mal eine tolle Idee von Cinema Strikes Back.
Genau, wir haben Pixar schon so viele Ideen gemacht. Wirklich. Jetzt machen
das stimmt, das stimmt.
Und eben auch Kellogg's.
Noch eine Idee. Ich habe hier noch einen Kinderheldin, den Chris Pratt vielleicht als nächstes Mal sprechen soll. Wie wär's mit Caillou? Caillou sehe ich übelst gut. Innerhalb
von Chris Pratt.
Von Chris Pratt gesprochen, ganz ehrlich. Ich find,
so ein kleiner Junge hat einfach dann Chris Pratt redet wie Chris Pratt.
Ich find's mega lustig. Will ich sehen.
Ich find's auch gut.
Okay.
Du nicht?
Doch, ich würde sehen.
Das ist immer so, wenn Chris ich Jokes mache, dann mache ich so.
Ja. Das ist immer toll. Das ist so. Oh, wow. Das ist die gute Response, die man haben möchte.
Ja. Ich will jetzt von dir gleich eine Response, Lenny, weil der dritte Film, der startet, heißt Beautiful Wedding. Und den hast du nämlich in der PV gesehen.
Ja.
Und da spielt nämlich schon wieder Dylan Sprouse mit. Den kennt man ja auch noch als Zack aus Zack und Cody.
Das stimmt.
Und sein Bruder Cole, der hat ja schon gezeigt, wie schlecht er schauspielern kann in Riverdale. Und du hast ja schon mal über den erster Teil von Beautiful Wedding geredet. Was? Und da ging es doch um so, oh Gott, ich erinnere mich so ganz schwach an, so, um so, oh Gott, Boxer.
Also oder Beautiful sowas. Disaster meinst du?
Ja, Beautiful Disaster.
Beautiful Disaster, genau. Aber Beautiful Wedding ist ja jetzt der zweite.
Ach so.
Also der erste davon,
Beautiful Disaster. Ich wusste nicht, dass das eine Reihe ist.
Da hab ich damals dieses weirde Zitat gedroppt.
Den Drops haben wir gedroppt.
Dass es ein Teenie-Sex-Film sei.
Ah ja.
Das ist auch eigentlich falsch.
Und würde ich auch immer noch so unterschreiben. Aber ja, jetzt ist
Beautiful. Hast du die nicht nehmen lassen?
Habe ich mir nicht nehmen lassen, das nochmal jetzt hier zu sagen.
Okay.
Ja.
Nee, ich meine auch Beautiful Wedding zu schauen.
Nee, ich habe gedacht, komm, ich bin jetzt einmal in dieser Reihe drin. Dann schaue ich mir das an.
Vielleicht schreibst du eine Fanfiction.
Vielleicht schreibe ich. Aber das Ding ist, dass diese Reihe, diese Beautiful Disaster, Beautiful Wedding, soll eine Parodie von der After-Reihe sein, die ja auch eine Fanfiction zu Harry Styles ist. Also eigentlich ist heute alles.
Alles gehört zusammen.
Alles gehört zusammen.
Und eigentlich ist alles fürs Klo.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, Beautiful Wedding ist noch nicht mal mehr der zweite Teil von Beautiful Disaster, denn die haben das Buch einfach übersprungen. Das ist das dritte Buch dieser fünfteiligen Buchreihe.
Wow, und sowas ist dann auch nur möglich in dieser ganzen Fanfiction-Bubble.
Genau.
Du bist halt einfach so, ja, das zweite Buch ist Trash, lass einfach mal das dritte Buch.
Worum geht's denn überhaupt
also, in dem
Shit-Kram. Das siehst du doch an dem um eine schöne Hochzeit, Marius.
Ja, aber vorher ist Desaster. Geht's eher nur kurz spückeln. Es geht so, oh, die vertragen sich nicht, bla bla, es war das Desaster, aber sie kommen trotzdem zusammen und jetzt heiraten sie. Also es ist quasi so American Pie.
So, ja, so in etwa. Also es geht, okay. Also
weil da gibt's ja auch Wedding.
Ja, also, es gibt diese Figuren, die von Dylan Sprouse und Virginia Gardner gespielt. Ich will auch einmal noch schnell die Namen von den beiden raussuchen, weil ihre Figurennamen sind auch wirklich, die sind fantastisch. Also,
John und Jane?
Nein, die sind, oh Gott, es tut mir leid, das muss ich jetzt
hier. Harwin und Rose.
Nee, hier, Dings da, hier, so.
Und
Chris. Nein, Andrew also
Gaiu und Chris.
Also er heißt Travis Maddox.
Oh.
Travis Maddox.
Und sie heißt Abby. Und
die hat gar keinen Nachnamen. Das ist die Story. Sie hat keinen Nachnamen. Sie muss einen Mann finden, der ihr einen schönen Nachnamen gibt.
Da habe ich auch einen tollen Tweet gelesen. Was passiert, wenn Tom Holland und Zendaya heiraten?
Also heißt er dann nur noch Tom.
Ja, genau. Ja. Heißt er dann nur noch Tom. Auf jeden Fall, Travis und Abby hassen sich so richtig. Sie ist professionelle Pokerspielerin. Und mit 18 ist sie professionelle Pokerspielerin.
Ja.
Sie hat mit 14 schon angefangen und auch so illegalen Kartellen und auch so gearbeitet.
Wow.
Ich erinnere mich wieder an diese Plot-Zusammenfassung.
Und er ist illegaler Boxer. Und
sie sind einfach nur beide illegal.
Die gehören zusammen. Ja, genau.
Und
beide aus dem Untergrund.
Und er zwingt sie dann so praktisch mit ihr zusammenzuwohnen, wenn er einen Boxkampf gewinnt. Was? Und dann wohnen die einen Monat zusammen. Zwingt er sie dazu, dass sie auch in einem Bett schlafen müssen zusammen und dann holt sie ihm im Schlaf auch noch einen runter, aus Versehen. Genau, und also es passiert ganz, ganz wieder Scheiß und dann müssen sie zum Schluss nach Las Vegas, fliehen dann da mit Geld, betrügen dann da jemanden und Beautiful Wedding setzt genau da an und die haben in dieser letzten Nacht in Las Vegas, haben die anscheinend geheiratet.
Ach so. Mit Elvis-Hochzeit.
Elvis-Hochzeit und dann sind sie, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Und wir haben dieses ganze Geld, wir fliehen nach Mexiko. Und dann sind die in Mexiko.
Wenn man den Mexiko-Filter
gibt. Den
Mexiko-Filter gibt es
tatsächlich. Dann ist es nicht wirklich Mexiko.
Dann ist es nicht wirklich Mexiko, dann ist es Fake-Mexiko.
Das ist Mexiko im Winter.
Das kann sein. Aber dann sind die da und verbringen eine romantische Zeit einfach. Und es geht darum.
Langweilig! Spaß.
Dann geht es darum, wie die wie die so ein bisschen ihr neues Eheleben leben und
wo ist das Desaster? Ist Las Vegas? Wo ist Poker?
Ja,
wo
das,
ist
das, Boxen? Kommt, das kommt jetzt, weil die haben eine sehr toxische Beziehung.
Guess what?
Die sind da Und die sind
eine Beziehung, die auf Zwang basiert.
Die sind, die sind keine Stunde da und die sind direkt rallig und sind so, Leute.
Was heißt das?
Ja, also die müssen, also die wollen nicht. Also, ne, oh die Gott. Wollen, die wollen
schon. Rollig.
Nee, rallig, oder?
Nee, rollig heißt das.
Rollig?
Ja, rollig.
Okay, gut.
Rattig oder rollig?
Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich
wieder was gelernt.
Rattig und rollig.
Okay, die sind vielleicht beides auch. Und,
das ist vielleicht Lennys Biografieunterschrift. Lenny Leggins, rollig und rattig.
Jetzt lass mich doch reden, weil,
sorry.
Weil es geht auch noch um Dylan Sprouse Penis.
Was?
Auch nö.
Es geht nämlich darum, dass die beiden keine Kondome dabei haben. Und
du hast mich gesprochen, dass es heute nicht um Penisse geht.
Aber die sind doch verheiratet.
Ja, aber die wollen natürlich ja trotzdem keine Kinder. Und,
da gibt es ja noch andere Methoden.
Ja, aber die haben halt trotzdem keine Kondome dabei. Und er ist dann so die ganze Zeit, ja, ich kann ihn rausziehen.
Das hört sich auch an wie eine ganz furchtbare Fanfiction, die hängt so ein Zwölfjähriges.
Ja, sowas läuft im Kino.
Ja, sowas läuft im Kino. Und das Beste ist, also wirklich, es ist ganz, ganz schlimm. Und sie sagt dann zu ihm, du bist so ein Neandertaler, dass du hier die ganze Zeit nur an Sex denkst. Und dann sagt er, dann redet er so um Neandertaler-Style, Uga, ich will ficken. So, und das ist ganz, ganz schlimm. Das ist richtig schlimm. Es ist wirklich, es ist so furchtbar. Ihr sagt die ganze Zeit so, Uga.
Es hätte sich einer, der so Tom Gerd eine neue Komödie rausbringt.
Hat Jerry Seinfeld das geschrieben?
Ja, Jerry Seinfeld hat das geschrieben. Und das,
no
und das,
sperm for you.
Und das Allerschlimmste ist wirklich, dann sagt sie, ja, dann steck ihn nur für einen Zentimeter rein.
Ah!
Und dann gibt's in diesem Film eine Anzeige von dem Penis, wie tief sein Penis in ihr drin steckt, so wirklich so anfangs nur ein Zentimeter und dann zum Schluss 8 Zentimeter und dann wächst diese Penisanzeige da und das ist wirklich furchtbar.
Warte, du meinst irgendwie animiert oder ja, meinst so du so eine Art
so ein animierter Penis ist dann
Unfraro,
so
Infrarot, so nach Motto so.
Nein.
Ach so, okay. Transparenz mit so einem
ja, genau.
Das wäre nein, es ist wirklich so ein Penis-Sketch da an der Seite und ich saß da und war so, was zur Hölle schaue ich hier gerade?
Er war überhaupt mit dir, warst du alleine da in dem Raum? Gab es da noch andere Leute, die sich diesen Film
andere renommierte Schriftsteller, die sich Inspiration gesucht haben.
Stephen King saß in der ersten Reihe.
Stephen King war so, oh damn, das muss ich mal machen. Aber es ist furchtbar ohne Ende. Das Schauspiel ist ganz, ganz schlimm und es ist super verwerflich. Also es ist so, die wird das toxischste Verhalten aller Zeiten gezeigt, also von beiden Geschlechtern. Also es ist wirklich, es ist furchtbar. Es ist wirklich das Allerschlimmste, was du sehen kannst. Und das Allerschlimmste an diesem Film ist, dass der nicht... Dass er das Ganze nicht einordnet. Er zeigt es nur und ist dann so, ja, aber das ist deren Verhalten. Und er sagt nicht, das ist ein Scheißverhalten, sondern er zeigt, okay, die sind am Ende trotzdem glücklich.
Und wahrscheinlich kann man es trotzdem dann immer noch so romantisieren, wenn man zum Beispiel eine junge Person ist, die das dann schaut, weil es so sehr hübsche Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Und dann findet man das dann vielleicht doch cool oder so. Also ich finde das hart fahrlässig.
Es ist super fahrlässig und... Also ich fand den ersten Teil schon ganz, ganz schlimm. Der hier ist halt noch absurder und könntest du immer noch mehr als Parodie interpretieren. Aber trotzdem ordnet er das nicht ein. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil er eben an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, die das dann sehen und sich denken, ja, okay, so muss ich behandelt werden in einer Beziehung. So ist das richtig. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Und die spielen halt einfach scheiße. Es ist wirklich, er sieht richtig schlimm aus. Und die Gags, wirklich dieser Uga-Gag, ja, da Marius schaut gerade den Trailer.
Ich musste mir ein Bild machen, wie
kann
das...
Kann ich verstehen.
Und da passiert diese Uga-Szene.
Das sind aber auch so, die das ganzen Leute, die sind im Film mitspielen, die sind doch alles so, das sieht total aus wie American Pie gerade, der hat auch so diese Mütze an. Ja, das sind alles so gesichtslose Menschen, ja. so langweilige...
Ja, und dann gibt es auch noch so einen Moment, wo die Freundin von Travis, also Abby, zieht sich an einem FKK-Strand oberkörperfrei aus.
Nein.
Und er ist so, nein, das darfst du nicht machen.
Hey, das ist 50 Shades of Grey, ne? Das ist 50 Shades of Grey 3.
Das ist 50 Shades of Grey
3? Ja.
Okay,
ja.
Das passiert da
ja
auch?
Ja. Okay. Genau das passiert
ich
da auch.
Ich liebe das, dass du so tief in diesem Film drin bist.
Ich kenne mich aus in Lore.
Das ist so lustig.
Ich kenne mich
wirklich
aus.
So irgendwo auf einer Party. Ich würde wirklich so diesmal sehen wollen, wer so für Tears of Grey geht. Und du so, nee, eigentlich war das ganz anders. Im dritten Teil, nämlich Minute 20. Da.
Also in den ersten Minuten sind die beiden am Strand und sie so, wir sind in Frankreich und die Europäer sind immer homo, ne? Und nee, du nicht. Wegen den Paparazzi.
Das ist so lächerlich.
Angeblich.
Marius wäre auch der beste Grey.
Was?
Weiß ich nicht.
Niemand will sein wie Grey.
Wie heißt er nochmal mit Vornamen?
Stumpfi.
Alexander oder so?
Christian.
Christian
ja. Grey.
Weil er ist ja christlich.
CG. Ja, er ist super christlich unterwegs.
Super christlich, ja. Ja, super christlich ist
auch. Geißelt sich auch gerne und nagelt sich ans Kreuz.
Beautiful, beautiful wedding, ja.
Das heißt, du würdest dann einen potenziellen dritten Teil auf jeden Fall auch schauen.
Den würde ich auf jeden Fall auch schauen.
Der heißen? Jetzt,
ja, die haben alle schon Namen.
Beautiful. Also, ach so. Hat sich wirklich immer die Mühe gemacht, aus der Scheiße ein Buch zu machen? Also, aus so einer Scheiße ein Buch zu machen?
Ja, aber
also,
auch ein Film dann.
Ja, ja, also der Film basiert ja auf dieser Buchreihe.
Ja, Papier ist geduldig, ne? Also man kann sich halt auch auf der Toilette, um den Kreis zu schließen, auch den Arsch
stimmen. Das stimmt, ja.
Boah, das macht mich richtig wütend, dieser Film.
Ja, grade. Also es ist wirklich, also, du, also auch, wirklich. Also,
ist nur ein bisschen gewissen Grad lustig, weil man dann am Ende noch denkt, weiß ich nicht.
Könnte vielleicht, wenn man mal wieder so eine Trash-Kritik machen könnte, sowas bestimmt mit rein. Oder es könnte das neue Fifty Shades of Grey geben. Week 2.
Mit, wenn alle fünf Teile von Beautiful
Week. Beautiful Week.
Die Beautiful Week, ja.
Also, das ist Beautiful in Anführungszeichen.
Also hier ist halt wirklich nichts Beautiful dran. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und
was ist der Scheiß denn?
Ja, es ist halt trotzdem irgendwie super erfolgreich und
was, echt?
Ja, ansonsten hätte es.
Das ist so komplett an mir vorbeigegangen.
Ja.
Also ich habe schon teilweise mitbekommen, aber ich hoffe einfach, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man braucht nochmal so eine tolle so Jugendverfilmung irgendwie, die auch vielleicht mal wieder so dystopisch ist oder sowas, wie jetzt so das Tribute von Panem. Ich klinge jetzt wie so eine Mom.
Kommt nicht so, Maze Runner wieder?
War da was Tolles.
Maze Runner nicht ein Remake?
Ja, die kriegen, glaube ich, jetzt auch noch einen Film. Das stimmt,
oder ein Remake, oder nicht?
Oder eine Serie,
weiß nicht. Ich glaube, das war, warte, ich gucke kurz nach.
Übrigens, guck du nach, unter dem Trailer von Beautiful Wedding steht, nice, dass ein Jahr später schon eine Fortsetzung erscheint. Drei Herzchen und ein Lachsmiley.
Mm, ja.
Smiley.
Ja, das finde ich auch nice.
I just watched the movie at Blue. It's super.
Ja, super. Ja, ja, richtig super.
Nee. Nein, danke.
Macht's nicht. Also, es gibt auch noch einen Hahnenkampf in diesem Film.
Was? Also, das jetzt wird's hier auch noch.
Und das Schlimme ist halt, weil es in Mexiko spielt, ist es natürlich so, ach ja, die Mexikaner, die sind ja Loco.
Die gehört da davon, dass man das Kultur.
Genau,
ne?
Genau so. Das ist, also, ist auch noch super rassistisch dabei. Ja.
Aber ohne Gelbfilter.
Genau.
Also tatsächlich ist jetzt kein vierter Teil bestätigt von Maze Runner.
Schade. Naja. Aber das würde ich lieber sehen.
Ich auch. Also ich finde, es ist definitiv gehaltvoller.
Auf jeden Fall. Ja.
Es startet aber noch ein Film, über den Jonas auch eine Kritik hier auf dem Kanal gemacht hat. Und zwar Planet der Affen New Kingdom. Das heißt, check die auf jeden Fall auch mal aus.
Ja,
mach das.
Da hat er sehr gut zusammengefasst, was er von dem Film halten kann.
Auf jeden Fall. Ja, das war es mit dieser Beautiful Toilet Fanfiction Episode. Danke an euch.
Danke dir.
Danke dir.
Es war sehr, sehr schön. Und auch danke an euch fürs Zuhören, dass ihr das Ganze durchgehalten habt. Es ist wirklich, ich ziehe meinen Hut und folgt uns auch gerne auf Spotify und allen anderen Plattformen und gebt uns eine gute Bewertung. Das würde uns sehr helfen und wir werden an der Stelle raus. Oder nicht?
Könnt ihr auch gerne noch eine Frage unten beantworten bei Spotify.
Ihr könnt
und zwar nicht, ob ihr den Podcast auf der Toilette gehört habt, sondern ob ihr Fanfiction mögt.
Richtig.
Könnt ihr sagen, was eure Meinung dazu ist.
Genau, schreibt es gerne mal. Also stimmt die ab.
Stimmt ab, ja.
Und genießt euren Tag.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Okay, ciao. Hosts der Folge: Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz. Redaktion: Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt: Tui Lindo. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hey True Crime Fans, willkommen beim Der Fall Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen?
Klar.
Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.
Das war ein Podcast von Funk.